klingt erstmal langweilig, aber die Suppe, die hat es echt in sich, weil das A ist es für mich eine, die schnellste Suppe, die zum Ansetzen geht. Und wenn man die drei, vier Komponenten, die da drin sind, richtig dosiert, dann knallt es richtig im Mund. Also es macht richtig Spaß. Das ist eigentlich wirklich nur Hokkaido-Kürbis. Äpfel. Dieses Jahr zum ersten Mal aus meinem eigenen Garten, weil ich habe so viel Äpfel gehabt. Und also die kommen mit rein. Dann kommt Kokosmilch und Orange.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer, hier jetzt gerade mitten in der Vorweihnachtszeit. Ich bin für euch heute in den Bayerischen Wald gereist, in ein altes Gasthaus, wo allerdings seit 10 Jahren jemand kocht, der hier nicht nur kocht, sondern sehr gut kocht, denn er hat wie alle anderen Gäste natürlich auch einen Stern und steckt aber jetzt so ein bisschen im Umbruch auch. Ich sag hallo und herzlich willkommen, Micha Amon.
Hallo mein Lieber, grüß dich. Schön, dass du den Weg in den tiefen Bayerischen Wald zu mir aufgenommen hast. Freut mich riesig.
Ihr habt ihn ja schon mal ein bisschen gehört. Wir hatten ja schon mal eine kleine Bonusfolge zusammen.
Ja.
Damals in der Holledau.
Genau, beim Johannes, beim Sellmeier Johannes.
Und wir haben damals ausgemacht, ich komme hierher und wir machen eine ganze Folge, weil irgendwie wäre es ja blöd, jetzt dann nur mit einer Viertelstunde das Ganze so abgespeist zu lassen. Tatsächlich, wenn ich immer so ein bisschen im Bayerischen Wald fahre, du kommst ja hier aus der Gegend auch?
Gebürtig tatsächlich nicht. Also ich bin geboren in Oberfranken, in Selb, bin aufgewachsen in Oberbayern und bin jetzt hier in Niederbayern, also im tiefsten Bayerischen Wald eigentlich seit 10 Jahren, genau. 2016 sind wir hierher gezogen.
Ist ja fast einheimisch.
Ja, ja. Wir zählen schon als halbe Niederbayern.
Was mir immer passiert, wenn ich hierher fahre oder in die Gegend fahre, ich habe immer das Gefühl, es wäre die Mentalität ja komplett anders. Als wenn du sagst, du hast in Franken, bist in Franken geboren, Oberbayern ausgewachsen, wie findest du es?
Ja, also es ist hier schon nochmal ein bisschen entspannter, sage ich mal. Ein bisschen entschleunter, das Ganze. Also die Leute sind einfach gemütlicher unterwegs.
Ja. Wir sind ja heute im Hotel, wir sind ja, da, kann man ja sagen. Und auch da, also ich finde, das ist mal so ein Zeichen. Man kommt rein, man checkt ein, man wird gleich erstens mit dir in Verbindung gebracht.
Okay, cool.
Und zweitens gleich das Angebot, habt ihr dort am Abend einen Tisch reserviert, können wir euch fahren. Ja. Ich finde, das ist tatsächlich, finde ich immer so ein bisschen tatsächlich die Mentalität.
Ja, und das ist halt, die gehen dann schon ein Stück weit anders auch auf die Gäste oder auch auf die Menschen ein. Ne? Und gut, man muss auch sagen, du bist oben jetzt beim sehr guten Kollegen, mit dem haben wir seit knapp einem Jahr gute Kooperation, weil wir ja selber im Haus keine Zimmer haben und da bieten wir das quasi so als Special an. Er fährt uns die Gäste auch runter und wir shutteln sie nach dem Menü oder nach dem Abend dann wieder nach oben, dass halt wirklich der Gast auch das ganze Programm in vollen Zügen genießen kann, genau.
Wie empfindest du es bei den Gästen, wenn sie hier sind? Ist es anders, wie wenn du bist ja auch in Tour, du warst ja auch, kommen wir später ein bisschen drauf, ja auch in Afrika.
Genau.
Also du glaube ich, kannst das ja ganz gut einschätzen. Wie ist das von den Gästen her? Sind sie hier anders?
Ja, definitiv. Es war auch am Anfang, wie wir hierher gezogen sind und aufgemacht haben, unser kleines Gasthaus. Das war schon eine Umstellung, muss man schon sagen. Weil du natürlich, wir waren vorher in der Großstadt, letzte Stationen waren in München und da hast du ein komplett anderes Gästeklientel. Ganz anders. Also das war schon eine extreme Umstellung. War nicht immer einfach.
Auf was gab es an? Oder wo musstest du dich umstellen?
Ja, das ist, ich weiß nicht, das ist einfach, du musst dann nochmal ein Stück weit auch persönlicher werden. Ne? Also hier ist es so, jeder Gast, der hier ist, oder das ist natürlich auch unsere Philosophie, wir wollen immer auch auf den Gast eingehen und auch so eine Verbindung schaffen, dass man sagt, wir sind einfach persönlich. Wir sind nicht, in München, wenn es dann einen Restaurantleiter hast oder einen Betreiber, der ist vielleicht mal nicht so auf die Gäste eingestellt und geht nach jedem Essen auch raus an den Tisch und fragt, hey, war alles okay, war alles gut und stellt sich auch vor. Und das haben wir hier eigentlich seit Tag 1 gemacht. Und das ist so der kleine Unterschied. So wirklich dieses herzliche, persönliche, nochmal richtig einfach tiefer auf den Menschen eingehen. Ja.
Kriegt man eine andere Bindung dazu? Also auch zu den Gästen, die dann immer wieder kommen?
Ja, definitiv. Definitiv. Und da bauen sich dann halt auch Verbindungen mit Gästen auf, wo man sagt, es sind dann irgendwann keine Gäste mehr. Da entstehen dann auch schon Freundschaften. Und da gibt's wirklich, also die kann ich an einer Hand nicht mehr abzählen, wo man sagt, okay, du hast da wirklich aus Gästen, sind wirklich dann auch Freunde geworden. Weil die auch hierher kommen, nicht nur wegen dem guten Essen, wegen dem guten Service, guten Wein, sondern wirklich auch wegen der Person, wegen uns, wegen meiner Frau, der Mona, wegen am Andi und natürlich auch wegen mir, weil wir einfach wirklich zu 120% persönlich auf jeden Gast eingehen.
Ja. Ich würde jetzt sagen, auch so würde ich zumindest die Gegend beschreiben, weil ich hoffe, ich beschreibe es richtig und werde jetzt nicht gelüncht irgendwann. Also ich komme ja aus dem Raum Ingolstadt und bei uns, ich habe immer das Gefühl, ist dieser finanzielle Aspekt ein sehr wichtiger Faktor, wahrscheinlich ähnlich wie in München.
Ja, ich glaube, das ist überall.
Ich glaube tatsächlich, hier habe ich das Gefühl, dass das eher mehr im Hintergrund ist und tatsächlich mehr so, also dafür ist das, glaube ich, mal so ein bisschen Leistungsgesellschaft. München, Ingolstadt, Nürnberg, diese ganzen Großstädte. Ja. Und hier habe ich das Gefühl, da kommst du noch ein bisschen mehr auf den Menschen drauf an.
Ja, definitiv. Wobei, man muss auch schon sagen, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber das ist mein Gefühl auch von den letzten fast 10 Jahren hier. Der Niederbayer, der schaut schon, wo er sein Geld hinbringt. Also das ist schon so. Du kannst gerne für ein Essen und für Getränke oder für ein Menü und für einen Restaurantabend mehr verlangen, gar keine Frage. Die sind es schon gewillt, auch auszugeben, aber du musst natürlich schon abliefern und die Qualität muss passen. Und wenn das dann auch stimmt, dann sind sie auch bereit, den ein oder anderen Euro mehr auszugeben. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier, dass die Niederbayern knickert sind, sage ich mal so.
Eigentlich wollte ich ja darauf hin, so ein bisschen so, okay, wie wird es denn so angenommen, sag jetzt mal, wenn man so hochpreisig unterwegs ist, aber wenn du mir das so beschreibst, habe ich ja eher das Gefühl, es wissen sie eigentlich ehrlicherweise noch Qualität zu schätzen und wissen auch, was Qualität kosten darf.
Ja, definitiv. Also das ist wirklich so, das kann ich auch so unterschreiben, also wenn du gut bist und wirklich gleichbleibend auch immer deine Qualität ablieferst, dann funktioniert das auch. Da war ich am Anfang war das immer so ein Knackpunkt im Hinterkopf, wo ich sage, boah, funktioniert das und wenn wir auch ein bisschen mehr fürs Menü nehmen und wo gut, man muss auch dazu sagen, wie wir angefangen haben 2016, da war das ja auch noch nicht so mit dem Menü. Ne? Ich habe angefangen mit einer normalen Wirtshausküche, die ein bisschen moderner gemacht und habe dann nebenbei in meinem Wintergarten hier mit den 4-5 Tischchen habe ich versucht halt Menü zu machen, mit 3 Gängen angefangen, dann aus 3 Gang wird 4 Gang und immer so weiter und so weiter. Und ja, das war vom Preis her relativ weit unten angesetzt und nach habe ich mich einfach immer gesteigert. Und weil ich immer die Angst hatte, Mensch, du darfst ja nicht zu teuer sein, weil hier sprechen die Leute sofort über den Preis und oh, der ist zu teuer und da gehen wir nicht mehr hin. Und das war immer so ein bisschen im Hinterköpfchen so der Angstpunkt. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet eigentlich vollkommen zu Unrecht. Ja.
Werbung.
Du möchtest das perfekte Küchenmesser, du legst bei deinen Messern Wert auf eine hohe Qualität und Langlebigkeit und du bist auf der Suche nach der optimalen Schärfe, dann habe ich jetzt für euch euer neues Messer gefunden. Die Messer von ZM Messer erfüllen genau deine Kriterien. Denn die Messer von ZM Messer werden in Oberösterreich in 100% Handarbeit hergestellt. Sie sind scharf wie eine Rasierklinge und durch die Handarbeit und der rustikalen Schmiedeoberfläche ist jedes Messer ein Unikat. Ich habe für euch das Damastmesser K5 getestet und ihr Lieben, ich sag's euch, ich hatte schon sehr viele hochwertige Messer in der Hand, aber dieses Messer hat bisher alle übertroffen. Die Messer von ZM Messer sind hergestellt für die Ewigkeit und was auch richtig mega ist, ZM Messer bietet einen lebenslangen kostenlosen Schärfeservice an. Ich weiß nicht, auf was ihr noch wartet, geht auf die Website www.zm-messer.at und bestellt euch euer qualitativ hochwertiges Messer für die Ewigkeit.
Werbung Ende.
Gibt es für dich, habe ich, glaube ich, mit einem anderen Koch schon mal diskutiert, wo tatsächlich so eine Grenze ist im Einsternebereich?
Ja, ich meine, das muss jeder selber wissen, dass es auch wirtschaftlich ist. Bei uns ist es jetzt so, wir sind also wirklich, ich würde fast sagen, mit die günstigsten unter dem Ein-Sterne-Segment. Ich werde auch oft von Kollegen so ein bisschen gerüpelt und sagen, ja Mensch, du kannst da ruhig noch einen 10er oder einen 20er mehr für dein Menü nehmen. Auch viele Gäste sagen das. Aber ich sage mal, klar, es muss schon irgendwo eine Grenze da sein. Würde ich jetzt für mein Menü, wir haben jetzt halt fürs Fünfgang-Menü 120 knapp, plus Upgrade kannst du dann noch nehmen, würde ich jetzt halt das anteasern auf 150, 160 oder 170 Euro sogar, weiß ich ganz genau, dass vielleicht bei mir Mittwoch oder Donnerstag das Restaurant vielleicht nicht voll ist. Und das wollen wir halt eben auch vermeiden. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen das lieber niedrigpreisiger. Qualität passt. Es sind dann vielleicht mal nicht unbedingt nur Edelprodukte im Menü drin. Und dafür haben wir aber 5 Tage in der Woche einfach eine super Auslastung. Und das Konzept ist wirklich aufgegangen. Aber für mich persönlich ist so eine Grenze. Ich sage, wenn die Qualität passt, zahlt man wirklich auch mehr. Aber irgendwann ist ein Limit erreicht, auch bei den Weinen. Also ich würde jetzt nie in einem Restaurant, ich liebe Wein, egal ob weiß oder auch immer gerne rot, aber wenn dann die Flasche, keine Ahnung, 300, 400, 500, 600 Euro aufwärts, da ist dann für mich auch persönlich irgendwann ja schon eine Grenze gesetzt.
Ja, bei mir ist tatsächlich so, im Einständesektor würde ich jetzt sagen, okay, so maximal 8, also wenn 8 Gänge, dann definitiv nicht über 200.
Ja.
Also ich glaube, das ist so eine natürliche Grenze, wo man auch irgendwie, um zugänglich zu bleiben, weil es ja eh immer so eine Hemmschwelle auch da ist, einfach meines Erachtens nicht überschreiten darf. Aber es ist ja eh leichter, oder nicht leichter, ist eigentlich angenehmer, beziehungsweise interessanter, finde ich, wenn man auf die Luxusprodukte verzichtet.
Ja.
Weil Luxusprodukte, weiß ich nicht, also mir persönlich schenken sie immer nicht viel. Mhm. Ich finde das andere immer tatsächlich spannender.
Ja, es ist extrem spannend und ich habe angefangen damals auch, es muss Hummer sein. Ich liebe Hummer zu verkochen oder Jakobsmuscheln. Wir haben immer Jakobsmuscheln auf der Karte gehabt. Das war auch wirklich so ein Klassiker, wo dann immer gegangen ist. Und mittlerweile ist es aber auch halt so, wenn du einen Menüpreis hast, der unter 130 liegt, dann ist da nicht viel Spielraum. Dann kannst du nicht in der Vorspeise Thunfisch machen, im Zwischengang Jakobsmuschel, dann geht's weiter mit der Stopfleber und dann Rinderfilet. Und das funktioniert nicht. Dann können wir mit dem Preis auch nicht überleben. Und deswegen ist es nach und nach immer mehr quasi zurückgegangen, dass wir sagen, wir verwenden einfach nur die Edelprodukte. Und das Spannende ist halt eben auch aus einfachen Produkten, oder sei es auch mal nur aus Gemüse, einfach was Cooles zu machen und da wirklich den Gast zu begeistern. Und das ist das Spannende an unserem Job.
Ja. Meistens überrascht ja auch das mehr.
Ja.
Weil man es ja nicht definitiv so erwartet.
Ja.
Jetzt hast du gesagt, vor 10 Jahren seid ihr hergezogen.
Aha,
genau. Was waren die ausschlaggebenden Gründe, quasi dann in den Bayerischen Wald zu gehen?
Die Frage werde ich immer wieder gefragt, warum genau hier und warum nicht in der Stadt und warum genau hier in dieser Senke. Man muss sagen, wir sind hier mittendrin im Nirgendwo. Es ist wirklich nur grün außenrum, am Bauernhof, 5 Häuser und das war's. Der ursprüngliche Gedanke war, wir waren ja damals in München, also ich und die Mona. Und irgendwann nach jeder Station, so nach einem Jahr spätestens, war im Kopf so, hey, du hast eigentlich das Bestmöglichste aus dem Laden rausgezogen und dich langweilt es und du möchtest einfach weiterziehen. So toll auch die Betriebe waren, also gar keine Frage, es waren wirklich super Betriebe. Und dann haben wir gesagt, hey, pass auf, versuchen wir doch einfach mal jetzt uns selbstständig zu machen. Und dann kam ein Kontakt durch einen ehemaligen Weinhändler zusammen, der in Straubing damals ein Hotel von einem guten Freund quasi vermitteln wollte. Und das haben wir uns dann angeschaut und war eigentlich alles schon spruchreif und geplant und ist eigentlich in letzter Minute, ist der ganze Komplex zusammengebrochen und das Projekt hat quasi nicht stattgefunden. Und dann, durch Zufall, haben meine Eltern, oder meine Mama besser gesagt, die sind vor knapp 15 Jahren nochmal tiefer in den Bayerischen Wald reingezogen, durch Zufall hat die das Gasthaus Jakob, also das Objekt hier, im Internet gesehen, dass das frei wäre zum Pachten. Ja, und dann habe ich Kontakt aufgenommen, habe mir das angeschaut mit der Mona und damals mit dem Matze, mein jetziger Küchenchef, den ich schon seit 20 Jahren kenne, den habe ich damals mitgenommen. Und wir haben uns das Haus hier angeschaut und haben uns einfach gedacht, ja komm, das probieren wir jetzt einfach. Ich meine, wir haben nichts zu verlieren, wir haben jetzt nicht groß einen finanziellen Background, der uns irgendwie unterstützt hat. Wir haben ein bisschen Geld gespart gehabt und haben gesagt, okay, no risk, no fun, wir probieren es jetzt einfach aus. Und eigentlich echt eine witzige Geschichte.
Aber hier ist tatsächlich das Kapitel jetzt bald beendet.
Es ist so, wir sind jetzt 10 Jahre da und wir haben eigentlich aus diesem Haus hier alles rausgeholt, was zum Rausgehen geht. Ich meine, die Küche ist komplett am Limit. Du kannst nicht in der Küche, die für 100% ausgelastet ist oder ausgerichtet ist, kannst du nicht 150 rausgehen. Das, irgendwann bist du am Limit. Und das läuft alles mega gut. Und ich hätte das auch jetzt noch 10, 20 Jahre so weitermachen können. Gar keine Frage, weil es wird angenommen, es läuft sehr gut. Die Gäste sind happy, wir sind happy. Aber es ist so, du kommst irgendwann an einen Punkt, wo du sagst, ich will noch mal einfach nach vorne drücken. Und ich will mich vielleicht auch noch mal verändern. Und das kann nicht das Ende sein. Also ich kann das wirklich jetzt 10 Jahre so weitermachen, aber ich glaube, dann werde ich innerlich in meinem Kopf nie 100% zufrieden sein. Und deswegen haben wir gesagt, okay, nach 10 Jahren ist jetzt einfach so weit, dass wir sagen, wir machen den nächsten Step, öffnen das neue Kapitel und haben vielleicht dann auch gastronomisch und kulinarisch andere Möglichkeiten nochmal, ja, uns zu entfalten.
Ängste dabei?
Bitte?
Ängste dabei?
Tatsächlich gar nicht. Überhaupt nicht mehr. Also vor 10 Jahren, wie ich mich selbstständig gemacht habe, war immer so eine kleine, ich würde es auch nicht sagen Angst, sondern ein extremer Respekt, weil du nicht wusstest, wo die Reise hingeht. Und mittlerweile jetzt habe ich so viel Mut, dass ich sage, okay, ich habe null Angst, weil wir sind gut, das können wir mittlerweile behaupten und da lehnen wir uns nicht so weit aus dem Fenster raus. Wir sind einfach gut, wir sind herzlich, wir haben eine Mega-Qualität, ein tolles Team, ein cooles Konzept geschaffen und das kann auf jeden Fall auch in der neuen Location funktionieren. Ja.
Also richtig raus ist es ja doch nicht.
Nee, es ist definitiv safe, dass wir im Sommer uns verändern. Also ich bin jetzt bis zum August noch hier im Gasthaus Jakob und dann definitiv geht's woanders hin. Ich kann es nur noch leider nicht ganz genau sagen, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir was Näheres ins Auge gefasst haben, was auch nicht weit weg ist, was einfach noch ein bisschen größer ist von den Räumlichkeiten her, wo man einen kleinen Chefstable auch machen kann, ein schöner Garten, wo man vielleicht dann auch mal coole Events machen kann. Und was für mich auch immer so ein kleiner Pluspunkt ist, vielleicht das ein oder andere Zimmer, dass auch mal ein Gast, der nicht mehr nach Hause fahren möchte, einfach nur die Treppe hochgeht und sagt, hey, da kann ich mal einen Rausch ausschlafen.
Braucht keinen Shuttle-Service.
Genau, mehr. Genau, ja. Und das ist gerade der Plan, ja.
Wie haben denn die Gäste darauf reagiert? Also es ging ja auch, glaube ich, ein bisschen durch die Medien.
Ja, also ich habe einen Facebook-Post gemacht oder Instagram-Post und das Aufsehen war schon sehr, sehr groß. Was dann noch dazu kam, ist, dass die Zeitung ohne meines Vorwissens einen Artikel dann reingesetzt hat und danach war natürlich der Aufschrei sehr groß und also wir haben jetzt seit 3, 4 Wochen steht das Telefon eher nicht mehr still und die E-Mails auch nicht, weil es ja natürlich auch, das ist auch wieder so ein cooles Ding, du merkst, dass die Leute sich so sehr an dich gebunden haben und sich so sehr für dich interessieren, dass sie auch wissen wollen, wo geht die Reise hin und können wir die Reise mit euch weitergehen. Und das ist schon, das ist echt cool. Und aber ich kann wirklich alle beruhigen, wir machen weiter, wir bleiben auch im Bayerischen Wald und wir bleiben auch versteckt. Ich gehe nicht in die Stadt, auch nicht in die Großstadt, das will ich alles nicht. Und wenn das alles auch wirklich jetzt dann zu 100% spruchreif ist, lass mal die Bombe platzen und es wird wunderschön. Es wird wirklich wunderschön.
Aber dann eher doch sehr viel positive also wenn das Telefon dann klingelt, eher positiv.
Ja, oder ja. Sehr aber positiv. Halt viele Fragen und irgendwann denkst du, boah, das gibt's nicht, ey. Ich hätte es gerne selber alles so ein bisschen gemanagt und einfach, dass die Fragezeichen in den Köpfen der Gäste nicht so groß sind, aber da ist mir dann leider die Zeitung und auch andere Umstände zuvorgekommen.
Gab es für die Zeitung ein paar auf die Finger?
Ja, definitiv, ja. Ja.
Es hat ja zwischenzeitlich jetzt, glaube ich, auch noch ein paar Mal das Telefon geklingelt.
Ja.
hoffentlich nicht immer alles tatsächlich nachfragen, wo es hingeht.
Ja, ich hoffe auch Reservierungen.
wird auch gemutmaßt, wo es hingehen kann von den
Gästen? Ja, natürlich. Wir haben ja hier im Bayerischen Wald gerade so ein bisschen einen Umbruch. Das eine Restaurant hört auf, der eine Sternekoch hört auf und da macht was Neues auf. Die Location steht frei und die Leute reden hier schon sehr, sehr viel, das muss man schon sagen. Und da ist von allen möglichen Varianten, die ich bisher gehört habe, ist alles dabei. Es sind auch ein paar negative Varianten dabei, wo man sagt, okay, eigentlich würde ich jetzt mal gern richtig auf den Putz hauen, weil ich bin weder pleite, noch möchte ich irgendwie ins Ausland mich absetzen oder sonstiges. Das stimmt alles nicht. Wir möchten unseren Job genauso weitermachen. Es ist halt einfach so, manchmal muss man einfach noch ein bisschen warten, bis man mit der Wahrheit ans Tageslicht rückt. Aber das ist ja auch okay. So bleibt man im Gespräch und ist ja auch eine gute Werbung, sage ich mal.
Hat unter uns, hat der ein oder andere Gast schon das Richtige vermutet?
Ja, definitiv. 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 Waren schon die ein oder anderen richtigen Tipps dabei.
So, jetzt könnt ihr euch da draußen die Köpfe zerbrechen, genau. Wie ihr ihn genau. Richtig drauf angesprochen habt. Aber was erhofft es? Sag jetzt mal, wohin soll es für dich küchentechnisch dann gehen, wenn du sagst, okay, du willst jetzt noch mehr reinbuttern?
Ich sage mal, das Grundkonzept, was wir die letzten 3 oder 4 Jahre eigentlich seit Erreichen des Michelin-Sterns so aufgebaut haben, das bleibt schon bestehen. Also wir machen ehrliche Gerichte, auch mit viel modernen Einschlägen und natürlich auch in die Fein-Dein-Richtung. Aber ja, man möchte trotzdem noch ausprobieren und der Hunger und der Biss ist schon immer da. Also ich will jetzt nicht sagen, es gibt jetzt eine bestimmte Küchenrichtung, die ich jetzt irgendwie anteasern möchte, wo ich sage, da möchte ich unbedingt hin. Also wir wollen einfach frei aus dem Bauch raus und aus dem Kopf raus unsere Ideen verwirklichen. Und das ist jetzt, glaube ich, schwierig zu sagen, dass ich sage, ich habe jetzt eine bestimmte Richtung. Einfach kulinarisch so uns zu entfalten und weiterzumachen wie bisher, nur einfach ein bisschen entspannter. Man muss sagen, meine Küche hier im Gasthaus Jakob, die ist extrem klein, extrem verwinkelt und die ist eigentlich so zusammengebaut, dass wir mit unserem System hier klarkommen. Ich habe keinen Kombidämpfer, ich habe auch keine Induktionsplatte, also ich koche auf 4 Platten Gasherd und eine kleine Röhre und das war's. Und das modernste Gerät in der Küche ist die Haubenspülmaschine. Und was uns immer fehlt, ist einfach der Platz. Weil wenn du dann, wir haben Maximum hier 32, 33 Gäste, wenn du das mal 3, 4 oder 5 Gänge, teilweise auch 6 Gänge nimmst, dann wird's schon kritisch vom Platz her und eng. Und dann entsteht natürlich auch immer so ein bisschen unentspanntes Arbeiten. Und wenn man einfach so ein bisschen mehr Platz hätte, wo man sich ein bisschen besser entfalten kann, das ist einfach vom Arbeitsablauf viel, viel entspannter für alle.
Wie kam es eigentlich dazu, dass du aus dem Bayerischen Wald heraus entdeckt wurdest für Afrika?
Boah.
Also für alle, die es nicht wissen, du hattest eine Serie auf Join.
Genau, Lost Chefs. Vor einem Jahr, im Dezember kam die raus. 18. Dezember, glaube ich, wurde die erste Folge ausgestrahlt. Und ich habe eine Vermutung. Also ich wurde damals angeschrieben und das Witzige war, vor 2 Wochen zuvor habe ich mit der Mona noch unterhalten und habe gesagt, wenn mal eine coole Anfrage kommt fürs Fernsehen, mache ich's, weil ich normal eigentlich immer gesagt habe, nee, das ist nicht meine Welt, dafür bin ich nicht. Ich bin nicht so dieser Entertainer und dieser Haut drauf, das ist nicht meins. Und ich würde es aber trotzdem mal gern ausprobieren. Und dann war es wirklich echt so witzig. Dann kam diese Anfrage damals von 33 Minuten von dieser Produktionsfirma. Und das, im ersten Moment haben wir uns gedacht, ja, das ist irgendwie ein Fake oder so, das kann nicht passen. Und da ging es damals um ein Projekt, Kochshow, Influencer zusammen mit Sternekoch gehen an eine Bucht und kochen quasi nur mit Topf, Messer und Feuer. Und dann habe ich mitbekommen, dass ein sehr guter Freund von mir, der Alex Wolf, da auch mitmacht. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du Alex, pass mal auf, ich habe da eine Anfrage gekriegt. Und er hat dann gleich gesagt, Kenia, oder? Und er hat gesagt, ja genau, Kenia. Und er hat gesagt, das kann ja nicht sein, oder? Ist das richtig? Und er hat gesagt, ja, mach das auf jeden Fall, ich bin auch dabei. Das ist mega cool, die Grundidee und oder das ganze Konzept ist auch mitentwickelt von seinem Freund, vom Crispy Rob. Und ich soll da unbedingt auch mitmachen und das wird eine mega Erfahrung. Und dadurch kam eigentlich der ganze Stein ins Rollen. Und ich denke mal, vielleicht hat der Alex da den Tipp an die Produktion weitergegeben und hat gesagt, hey, schreibt's mal den an, der ist cool und hätte auch Bock dazu, vielleicht sowas mal zu machen. Und also ich vermute, dass das auf dem Alex seine Schuhe läuft.
Wie war's für dich?
Ja, mega.
Hast du auch was gelernt?
Ja. Ich bin ja oft ein sehr, sehr spontaner und also bei mir läuft nicht immer alles so nach Plan, wenn man es auch nicht vermutet, aber ich bin eher so der, jetzt machen wir mal. Und was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass ja einfach zu improvisieren, nochmal mehr zu improvisieren. Und das, also was ich da gesehen habe, wenn du denkst, du musst selber Feuer machen mit dem Feuerstein, du musst dir selber Salz kochen, du musst selber Fisch fangen und Krebse fangen und keine Ahnung, also das war echt crazy. Also wirklich eine crazy Erfahrung, werde ich nie in meinem Leben vergessen. Bin auch mega dankbar.
Also musstest du es tatsächlich machen? Oder?
Ja, ja.
Man denkt ja oftmals, das ist alles gescriptet.
Nee, überhaupt nicht. Also es ist auch so, alles was du da siehst in dieser Show, es war nichts gestellt. Und wir haben das aber auch so gelebt. Also ich war mit Paul, liebe Grüße an Paul, mit Paschi war ich im Camp Team Red und wir haben das beide voll verkörpert und gelebt, weil wir beide auch so die Menschen dafür sind. Und er so mit Outdoor-Kochen und ich so Improvisation und auch viel Natur. Und also das war für uns, es war unbeschreiblich, ja. die Erfahrung dort.
Gab es auch mal den einen oder anderen heiklen Moment? Also ich habe es ein bisschen mal reingeguckt gehabt, damals im Dezember.
Ja.
Es gab ja dann, ja, glaube ich, auch Fische zwischenzeitlich, die glaube ich, nicht so ohne waren und auch gefährlich waren, wenn man sie irgendwie falsch berührt oder so.
Ja, genau.
Irgendwas
genau.
Im Hinterkopf.
Also waren dann schon, du musst dann schon auch aufpassen, wir sind dann rausgefahren mit so einem Boot und da waren auch zwei Fischer da, die dann auch geschaut haben, das, was du rausgezogen hast, ob das auch wirklich auch essbar ist. Und da waren auch wirklich so zwei, drei Fische, ich glaube, wie hieß denn der? Barbacuda, irgendwie ganz komischer Fisch, ich habe das noch nie gesehen, komplett schwarz, riesenfette oben dieser, wie heißt's? Die
Flosse.
Ja, oben am Rücken, so richtig fette Nadeln sind da rausgegangen, also brutal. Und er hat gesagt, wenn du den isst, dann kannst du schon essen, alles gut, aber dann isst du morgen nichts anderes mehr. Dann war's das. Und es war schon wirklich, wirklich krass, was wir da erlebt haben, muss ich wirklich sagen.
Was war so dein Highlight?
Das Highlight war tatsächlich, wie ich die Challenge hatte mit Paul, dass wir quasi backen mussten, haben uns da einen Ofen gebaut am Strand und haben dann Krebse gefangen, weil wir einen Taco machen wollten. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie so viel gelacht wie in dem Moment, als ich gesehen habe, wie Paul am Strand, also es war gerade Ebbe und sind überall die ganzen Krebse aus den kleinen Löchern rausgekommen und Paul ist da umeinander gehupft wie Sepp Maier in seinen besten Zeiten. Das war so witzig und wir waren auch wirklich erfolgreich und das war auch die Challenge dann, wo wir gewonnen haben. Und das war, also wir haben uns beide wirklich, sorry, bepisst vor Lachen. Das war wirklich so krass, krasse Challenge und aber das ganze Projekt war einfach unbeschreiblich. Werde ich nie vergessen in meinem Leben. Ja.
Wie fühlt man sich, wenn man selber da am Strand rumhüpft und weiß, hier sind Kollegen, die man ja auch kennt, sag jetzt mal, schon ihr ja auch öfters zu tun habt, die wohnen gerade hier im schönsten Hotel und lassen sich's gut gehen und sind nur zum Bewerten dabei.
Ja, aber ich wollte ja nie, mir wurde das ja damals auch angeboten, also du kannst entweder in die Jury gehen oder kannst aktiv mitkochen und ich glaube, dass ich nicht jetzt die Größe wäre, wo ich sage, ich habe jetzt das Recht, irgendwie das Essen da zu bewerten. Und für mich war immer klar, wenn ich sowas mache, dann will ich das aktiv mitkochen. Definitiv. Und das war auch die beste Entscheidung. Und ich würde es auch jederzeit wieder machen. Wer weiß, vielleicht kommt Staffel 2. Vielleicht ist dann das Gewinnerteam auch automatisch nominiert. Ich hoffe es. Also wir wären beide nochmal bereit anzutreten.
Es sind ja auch Leute da, sag jetzt mal, hier YouTube, glaube ich, whatever.
Ja.
Ich stelle mich freiwillig zur Verfügung. Podcaster, glaube ich, gab es noch nicht.
Ja. Nee, also. Aber wenn du willst, können wir auch zusammen
die
nächste Challenge antreten. Aber ich muss auch wirklich sagen, es war echt, für den Körper war es schon heftig. Also, weil du duschst dich dann teilweise nicht, ne? Nur im Meerwasser mit dem Salz und so und dann irgendwann nach dem zweiten, dritten Tag, du machst jeden Tag Feuer, holst Holz und deine ganzen Hände waren schon aufgerissen, die Knie waren aufgerissen, die Füße komplett zerkratzt und wenig Schlaf, weil du kannst dann auch teilweise nicht, obwohl ich wirklich sehr gut schlafen kann, egal wo, aber da war es auch echt so, dass du sagst, boah, da schläfst du nur 4-5 Stunden, hat aber alles nichts groß ausgemacht, weil die Bilder haben das alles wieder gut gemacht und aber es war körperlich schon sehr, sehr anstrengend. Und das Einzige, das war vielleicht der letzte ausschlaggebende Punkt, die Kenia-Reise. Danach bin ich wiedergekommen und war erstmal mit dem Bandscheibenvorfall 6 Monate außer Gefecht. Ja. War nicht so schön.
Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch wenn du sagst, zweite Staffel, wäre auch mal interessant, glaube ich, so ein bisschen ins Nordische zu gehen, in die Kühle.
Ja, ich glaube, dass das auch vielleicht dahin gehen soll. Also ich habe einmal so ein Logo gesehen, da wurde ein bisschen was angeteasert, dieses Lost Chefs Logo und da war dann so ein Logo, das sich sehr an das Nordische erinnert hat. Ja. Also ich würde es auf jeden Fall wieder machen.
Ja, ich will mich jetzt mal mit nominieren.
Ja.
Wenn es wer hört, einfach melden hier. Meine Fernseherfahrungen sind eher nicht so toll, wie vielleicht der eine oder andere die Woche gesehen hat. Also wir nehmen jetzt hier gerade im Oktober auf, war Montag kurz zu sehen. Tatsächlich, ich glaube, jetzt kann man drüber sprechen. Ich war ja bei Wer wird Millionär.
Echt jetzt?
Ja, kam am Montag ausgestrahlt. Ich habe es nicht auf den Stuhl geschafft.
Oh nein.
War bei der Auswahlfrage 0,01 Sekunden, also eine Hundertstel zu langsam.
Oh nein.
Ja, deswegen, ja, meine Fernseherfragen bis jetzt nicht gut. Ja. Ich kann mal in so ein Siegerteam, weil ihr habt ja gewonnen.
Tatsächlich, ja, wir haben es geschafft. Wir haben es gerockt.
Deswegen, ich habe da noch was gut zu machen irgendwo. Ja.
Gemeldet. Sag niemals nie, vielleicht ist die nächste Challenge wartet vielleicht schon auf dich.
Ja, und so Wer wird Millionär ist im Kopf auch noch nicht abgeschlossen.
Ja, ich würde tatsächlich dann Wer wird Millionär auch vorziehen, weil ich glaube, dass der, wenn man Glück hat, das Endresultat besser ist, wie wenn man jetzt so eine Fernsehshow macht. Ja.
Aber ansonsten hast du jetzt Blut geleckt fürs Fernsehen oder sagst du ja, nur, wenn die Anfrage dann
doch ja, passt? Ich sage mal so, ich würde schon, wenn es ist. Also ich wäre jetzt nicht so, dass der Typ Mensch, dass ich jede Woche irgendwie in der Sendung drinstehen wollen würde, aber für das ein oder andere Projekt bin ich gerne zu haben. Ich habe jetzt auch sehr viel für Niederbayern, also regionales TV gedreht, ein paar Kochshows und ein paar Rezepte auch für Weihnachten jetzt gemacht und alle haben immer gesagt, hey, du bist so cool vor der Kamera und du kommst so authentisch rüber und das macht auch Spaß mit dir und das hat mir schon ein bisschen die Angst genommen. Also ich hätte schon Lust, ja. Meine Lieblingssendung ist übrigens ZDF Küchenschlacht. Ich finde das so cool. Ich finde es so cool, weil das einfach so gemütlich ist. Also weiß nicht, das ist so, da hätte ich mal Bock drauf.
Gibt auf jeden Fall ein paar Kochkontakte, wo ja. Ich schon mal beim Podcast aufmache.
Ja, ist ganz schwierig, da in die Szene, glaube ich, reinzukommen. Die haben auch immer ihre Hasen, die da gesetzt sind und ist, glaube ich, schwierig.
Ich glaube, Christoph Rüffer war Zufall. Die waren einfach beim Essen da im Restaurant, so was er damals erzählt hatte, um reinzukommen.
Ja.
Genau, also vielleicht gibt es einen Weg. Also
ja, mal schauen.
Ich habe auf jeden Fall drei,
die mal ich schauen, was die Zukunft so bringt. Aber jetzt erstmal
Umzug.
Genau, das ist jetzt gerade wirklich an Stelle Nummer eins und es schluckt gerade so viel Gedanken und Vorbereitung. Ja.
Jetzt möchte ich an der Stelle zur Cheffrage kommen. Aha. Die kommt ja immer von meinem vorherigen Gast.
Ja.
Bevor ich da verrate, wer es ist und was die Frage ist, kommen wir jetzt zu einem richtig unangenehmen Moment für mich, aber ich muss es beichten, es hilft nichts. Ich habe es das letzte Mal in der Folge auch am Schluss schon angeteasert, also wer es ganz angehört hat, der weiß es. Das ist richtig unangenehm für mich, aber ich muss damit aufräumen, es hilft nichts. Ich habe immer gesagt, es gibt einen Koch in Deutschland, wo ich, bevor der Podcast begonnen hat, beim Essen privat war.
Okay.
Und dieser Koch, der hat auf mich so einen negativen Eindruck hinterlassen, dass ich gesagt habe, der wird nie Gast bei mir im Podcast. Und ist er auch nicht, tatsächlich.
Okay.
Und ich habe es tatsächlich zwar immer mal wieder, man redet ja so drüber und immer mal gesagt, okay, es gibt diese Story und es gibt da jemand, der wird nie Gast sein. Mhm. Und bei der Aufnahme mit Chris Knipschitt in der Schweiz, ja, kennt euch.
Ja, tatsächlich war er selber bei uns schon zum Essen. Also liebe Grüße.
Ja. und man isst ja und trinkt ja dann auch was.
Ja.
Und er kam, es ist ja da auch sehr familiär bei ihm im Restaurant, kam dann zu unserem Tisch und sagte, so Christian, jetzt sag mal, um wen es geht. Und ich so, nee, kann ich nicht machen. Und er hat nicht locker gelassen und irgendwann hat er so rausgehauen und blöderweise sind wir dann bei dir gelandet, als ich gesagt. Und dann er so, ja, kann er sich nicht vorstellen, das ist der netteste Mensch auf Erden und ich felsenfest sicher, doch, genau da. Und
er hat gedacht, ich bin's.
Nein, ich dachte, du bist
es. Ach so, das ist mein
Fehler gewesen.
Okay.
Und er dann hat dann immer gesagt, nee, das kann nicht sein, das ist der freundlichste Mensch auf Erden. Und ich so, doch, der war hier total arrogant, negativ rübergelassen.
Nee.
Genau, nein! Und mit dem Wissen bin ich nach Hause gefahren.
Okay.
Und er hatte den Namen dann erstmal so gedroppt bei ihm. Und irgendwann habe ich daheim nochmal nachgegoogelt und dann ist mir aufgefallen, fuck, ich glaube, das darf man jetzt so sagen, fuck, ja war es gar nicht. Ich habe euch verwechselt.
Okay.
Und das tut mir, wir haben uns ja dann kennengelernt.
Ja, genau.
Und ich dachte mir so, er hat verdammt nochmal recht. Das ist einer der freundlichsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe.
Okay.
Und ich schiebe in deine Schublade, die einfach nicht passt. Hab natürlich in dem Moment, wo es mir aufgefallen ist, an Chris angerufen und hab gesagt, sorry, ich habe mich komplett verhauen. Ja, es ist ein anderer Koch.
Ja. Nee, also ich glaube.
Es musste jetzt mal raus.
Sehr gut. Alle Unstimmigkeiten aufgeräumt jetzt.
Ja, genau. Aber wie tatsächlich den anderen Koch, er war wirklich noch nie im Podcast. Er wird das auch nicht schaffen. Okay. Weil Chris hat mich dann auch aufgerufen und hat gesagt, du hast immer gesagt, er wird nicht Gast in einem Podcast. Und jetzt ist er in dieser Special-Folge. Aber ich so, sorry.
Du hast bei ihm gar nicht gesagt. Er hat das wahrscheinlich gar nicht mal auf dem Schirm gehabt, oder?
Nein, gar nicht.
Okay. Ja, das ist echt cool.
aber ich habe es verwechselt, weil beide denselben Vornamen. Und Restaurantnamen sind auch tatsächlich sehr ähnlich.
Ah, okay. Und jetzt rattert es in vielen Köpfen wahrscheinlich.
Jetzt rattert es in vielen Köpfen. Ja. Das ist jetzt, ja, vielleicht fühlt er sich angesprochen. nee, würde ich tatsächlich nicht machen. Ja. Aber ich muss jetzt mal damit aufräumen, weil das hängt mir tatsächlich nach. Das lässt mir keine Ruhe.
Aber ich glaube, ich bin ein chilliger Typ, oder?
Ja, komplett. Ja. Also deswegen. Wir haben uns kennengelernt und ich dachte so, alter Falter, was hast du denn da erzählt? genau, also in dem Fall nochmal sorry.
Alles gut.
Ich hoffe, wir können das jetzt aus der Welt mal räumen. Du wusstest ja bis heute
gar nichts davon. Ich wusste bis gerade eben von gar nichts. Also alles gut, ich bin fein damit.
Aber ich musste jetzt damit für mein Gewissen einfach mal die Sache aus dem Weg räumen. Ja, ich muss mal beichten. Hier ist man wahrscheinlich im Bayerischen Wald ja schon auch katholisch, wo man viel zum Beichten geht.
Doch, doch. Also ich glaube, die Kirche steht bei vielen an Programmpunkt Nummer 1 am Sonntag.
Ja, halt auch total blöder Zeitpunkt. Vor dem Hotel ist eine Kapelle. Beerdigung. Aber rappellvoll.
Ja, gut, wenn hier Beerdigungen sind, jeder kennt jeden und ist irgendwie mit jedem verbandelt und da sind dann mal bei Beerdigungen mal schnell 200, 300, 400 Leute da. Das ist schon echt heftig.
Ja. Also, da habe ich mir gedacht, so alter Schwede, wer ist das hier? weil es ist echt, es geht zu. Ich glaube auch, dass hier tatsächlich wenig Strafzettel verteilt werden, weil wir packt jeder kreuz
und
quer.
Also ich bin jetzt 10 Jahre hier und ich wurde noch nie von der Polizei aufgehalten, außer zur Corona-Zeit, wo kontrolliert wurde, dass alle schön brav um 22 Uhr ins Bett gehen. Ansonsten noch nie.
aber jetzt von der Beichte zur Cheffrage.
Jawohl.
Ich war bei Hendrik Friedrich in Volkach im Restaurant Weinstock und bei der letzten Aufnahme und der Hendrik hat mir folgende Frage beziehungsweise bevor wir zur Frage kommen, kennt ihr euch?
Persönlich noch nicht. Ich weiß, was er dort macht und dass er dort sein Unwesen treibt, aber was nicht ist, kann er noch werden. Also Volkach wird mich eh mal reizen, weil wir da schon längst so einen kleinen Pflichttermin haben, weil meine Mona hat nämlich mal ein Sommelier gemacht und hat dort auf dem Weingut Max Müller gearbeitet. Und deswegen müsst ihr uns eigentlich bald mal wieder nach Volkach verschlagen.
Ich hab jetzt gerade geguckt gehabt, wir hatten das letzte Mal auch so einen guten alkoholfreien Sekko vorne weg an dem Tag. Und der Name war gerade relativ gleich, deswegen, aber und ich habe ihn mir aufgeschrieben, war wirklich gut. aber er war es nicht, das, was du jetzt genannt hast. Aber erfolgreich, total ein nettes Wörtchen. Die hatten da auch so ein Straßenfest und auch einen Ort, wo die Welt noch in Ordnung steht.
Genau, genau.
kommen wir zur Chefrage. Hören wir direkt mal rein, was er mir mitgegeben hat.
Okay, ich bin gespannt.
Hi. Micha. Hier ist der Hendrik aus Volkach von der Schwane und ich habe dir eine Frage mitgebracht. Da ich relativ viel mit Gemüse koche, habe ich für mich so natürlich Präferenzen und ich würde gerne wissen, was wäre es denn für dich, die Königin oder der König des Gemüses? Ich habe meins ja schon ein bisschen definiert, aber ich würde mich freuen, was du dazu sagst.
Boah. Königin des Gemüses. Also tatsächlich, ich liebe ja Herbst. Ich liebe auch im Sommer, gar keine Frage, um Gottes Willen, aber ich liebe es, wenn es dann draußen wieder dunkler wird, es wird auch mal ein bisschen ekelhafter vom Wetter her und es geht dann Richtung Oktober und dann kommt für mich ein Gemüse eigentlich jedes Jahr wieder ins Menü in 1000 verschiedenen Varianten und das ist für mich eigentlich der Hokkaido-Kürbis. Ich finde das so ein cooles Produkt, wo man so vielseitig einsetzen kann und das ist für mich eins meiner Lieblingsgemüse,
Wie setzt du ihn ein?
Bitte?
Wie setzt du ihn ein? Welche Möglichkeiten gibt es?
Aktuell als Suppe natürlich. Klingt erstmal langweilig, aber die Suppe, die hat es echt in sich, weil es ist für mich die schnellste Suppe, die zum Ansetzen geht. Und wenn man die 3, 4 Komponenten, die da drin sind, richtig dosiert, dann knallt es richtig im Mund. Also es macht richtig Spaß. Das ist eigentlich wirklich nur Hokkaido-Kürbis. Äpfel. Dieses Jahr zum ersten Mal aus meinem eigenen Garten, weil ich habe so viel Äpfel gehabt. Und also die kommen mit rein. Dann kommt Kokosmilch und Orange. Und diese 4 Komponenten reichen eigentlich. Klar, ein bisschen Zucker noch und ein bisschen Salz zum Abschmecken, aber mehr ist da nicht drin. Keine Butter, sonst gar nichts. Komplett vegan. Und auch keine Zwiebeln zum Ansetzen, auch kein Weißwein zum Ablöschen, braucht es alles nicht. Alles in Pott reinmachen, aufkochen, mixen. Fertig. Und wenn das passt, diese Säure, Und dann diese Leichtigkeit von der Kokosmilch und dann dieser Hokkaido-Kürbis noch, das macht einfach Spaß. Werde ich dir heute Abend auch noch servieren.
Ich wollte gerade sagen, also Kürbis-Orange funktioniert, weiß ich definitiv. Ja, es ist
definitiv,
ein Pairing, glaube ich, das geht immer.
Ja.
Wenn nicht als Suppe, welche Möglichkeiten gibt es dann für das Pairing noch?
Kürbis?
Kürbis-Orange?
Kürbis-Orange auch natürlich haben wir tatsächlich jetzt auch im Hauptgang mit eingebaut, seit gestern. Gibt es Ente? Klar, es geht jetzt Richtung Winter und haben wir schöne Ente mit Süßkartoffel. Hokkaido-Kürbis geschmort und da ist auch Orange mit drin. Also wenn wir Hokkaido-Kürbis auch schmoren, das ist einfach so ein Pairing, das passt wie die Faust aufs Auge. Ja.
Jetzt haben wir vor zwei Wochen in der Folge, also in der letzten Folge vor zwei Wochen auch schon ein bisschen über das Thema Ente geredet. Mhm. Und wir sind, klar, damals oder jetzt, wo sie ausgestrahlt war, noch Ende November. Mhm. Jetzt sind wir ja schon zwei Wochen weiter, Mitte Dezember, jetzt wenn ihr das alle hört. ich habe damals Hendrik gefragt, seine Ententipps, weil Ente ist ja auch oftmals was Weihnachten auf dem Tisch gibt.
Ja.
Wie sagst du, einmal Ente auf Fine Dining Niveau, wie funktioniert es am besten und auf der anderen Seite diese Klassiker für daheim, wo sind da die Tricks?
Ja, ich sage mal so, wenn wir jetzt hier die Ente machen, das wirst du, würde sie dir gerne heute Abend auch noch selber so servieren, wenn du das Vergnügen hast,
bei mir zu essen.
auf jeden Fall machen wir ja, picken wir uns immer diese Klassikergerichte raus, jetzt wirklich zum Beispiel Ente, Blaukrautknödel und machen die einfach so, dass es sternemäßig ist oder wirklich auch feindeinmäßig ist. Und wir haben jetzt zum Beispiel die Brust schön rosa gebraten, groß auf der Haut, schön mit Honig bepinselt. Ich habe einen eigenen Honig kreiert mit zwei ganz lieben Menschen aus Straubing. Der passt perfekt dazu. Und mit Süßkartoffeln und Kürbis, das ist die moderne Variante. Und dann haben wir als Seitdisch in so einem kleinen Töpfchen, gibt es dann quasi die Ente mit Blaukraut und Knödel. Haben wir schöne Blaukrautmarmelade gekocht, geiles Enten, also eine Keule geschmort, richtig schön kräftig geschmort und obendrauf als Knödelersatz quasi einen Kartoffelschaum mit drauf gemacht. Also wir verbinden dann schon immer diese rustikalen Klassikergerichte mit Fine Dine. Und das ist so eine Mischung, das funktioniert bei uns top.
Ja. Wie, du hast einen eigenen Honig kreiert?
Ja, zwei ganz, ganz, ganz liebe Imker aus dem Gäuboden, also aus Straubing, habe ich kennengelernt und die haben halt Lust gehabt auf so eine Honigkreation mit dem Sternekoch. Und das ist Melizitose-Honig, also ein Honig, der eigentlich ganz, ganz selten mehr von Imkern verarbeitet wird, weil er sehr schwierig zum Verarbeiten ist. Und genau den Honig habe ich mir natürlich rausgepickt, weil der richtig, also nicht zu intensiv, aber sehr dunkel von der Farbe her ist. Und wir haben quasi drei verschiedene gemacht. Wir haben den kreiert mit rosa Pfefferbeeren, Grapefruit-Pfeffer, Fleur de Sel, Chili und Verbene. Genau, das ist einmal die Variante für Fisch und Fleisch. Und dann habe ich noch extra reingemacht für Süßspeisen mit Kaffeelimette, weil ich liebe Zitrusfrüchte in allen Varianten und ich habe gesagt, ich will einen machen mit Zitrusaroma und da waren diese Kaffeelimettenblätter einfach perfekt dafür. Ein bisschen Tonkabohne mit drin, ein bisschen Vanille mit drin und so sind dann diese Kreationen entstanden, ja.
Kriegt man den auch irgendwo her?
Ja, definitiv, gibt es bei mir. sind immer so kleine Dreiergläser, es ist auch nicht so groß verpackt, weil man immer sagt, okay, wenn ich einen Honig aufmache, jetzt gerade auch so zum Verkochen, ja, dann nehme ich den ein, zwei, dreimal her und dann habe ich jetzt ein 500 Gramm Glas und es steht offen und ja, deswegen haben wir das in so ganz, ganz kleine Mini-Probiergläschen abgefüllt und gibt es bei mir auch zum Erwerben. Gib ich dir später mal eins mit, muss man ausprobieren. Cool. Echt cool. Coole Sache.
Werfen wir mal so ein bisschen einen Blick auf deine Karte noch zum Schluss,
gerne.
Was so aktuell so draufsteht.
Ja.
Wo ich jetzt als erstes drüber stolper, weil es tatsächlich auch immer mehr wird, beziehungsweise ich habe es gerade verwechselt. Gut, steht nicht auf deiner Karte drauf, wird trotzdem immer mehr. Buchhackern kommen immer mehr. Oder sind das, oder sind das schon, oder? Oder verwechsel ich das gerade
komplett? Bucheckern wird oft auch so in der nordischen Küche verwendet.
Ja,
aber tatsächlich hatte ich mal eine Anfrage vor, ich glaube, es ist bestimmt schon zwei Jahre her, und da war, es wird ja jede Woche ruft jemand an und möchte irgendwie ein tolles Produkt verkaufen. Und auf jeden Fall hat die gute Frau wollte mir ein Bucheckern-Pesto verkaufen. Und ich sage, das ist so ein Ding, ich weiß nicht. Es gibt Sachen, die kann man nehmen, aber das gibt mir einfach nichts und deswegen, also Bucheckern, glaube ich, werden bei uns ins Menü den Weg eher selten finden.
Aber was bei dir im Menü ist, Buchenpilze.
Buchenpilze,
ja,
genau.
Kam jetzt gerade mein Verdreher im Kopf
rein. Die kleinen
Shimejis, ja. mit Beef Teriyaki und Wasabi.
Mhm.
Teriyaki ist ja im Prinzip eine Soße.
Ja, genau.
Mir geht es tatsächlich oftmals so, egal wo ich hingehe, wenn ich die kriege, die ist mega gut, mega lecker. Ja. Wenn ich sie selber machen will, komplett vergiss es. Ja. Auf was kommt es an?
Ja, wie du schon sagst, ich glaube, das darf nicht drüber sein, ne? Weil es muss schon Bums haben und muss richtig kräftig sein, aber es darf nicht too much sein. Und wir haben jetzt haben quasi so eine Teriyaki Vinaigrette gemacht, also auch essiglastig. Und arbeiten auch sehr viel mit Soja, muss ich sagen. Ich habe mit dem Tobi Betz, ja, der macht ja Papa Mame Sexy Soja, macht er seine eigene Sojasauce auch. Und da haben wir vor 2 Jahren haben wir eigene Sojasauce mit ihm zusammen gemacht. Also das macht er auch für viele andere Kollegen. Haben wir ein ganzes Fass angesetzt mit Fichtensprossen damals. Und ich habe tatsächlich noch kleine Restbestände. Und die hat sich in 2 Jahren so cool entwickelt, diese Sojasauce, dass die eigentlich immer noch bei uns mit verkocht wird. Und also mit Soja machen wir sehr viel oder Teriyaki oder auch diese asiatischen Aromen kommen häufig bei uns vor.
Aber wie kriege ich es hin, dass sie nicht drüber wird? Auf was muss man aufpassen?
Boah, gute Frage.
Bauchgefühl.
Es darf einfach, das muss schon kitzeln im Mund, sage ich mal. Es muss schon was passieren im Gaumen, aber es darf nicht drüber sein. Es darf einfach nicht too much sein. Ja.
Zweites Gericht, wo ich jetzt lese, Wachtel, Artischocke, Spinat, Madeira. Macht das immer einen großen Unterschied? Also in einigen Essen, du hast vorher auch selber gerade gesagt, so Wein ablöschen etc. pp. Ja. Sind ja unterschiedliche Weine mit drin zum Ablöschen oder wie auch immer. Macht das tatsächlich einen großen Unterschied? Braucht man das immer? Und jetzt für die Eltern, die zuhören, ist noch Restalkohol tatsächlich drin oder ist das ein Mythos?
Nein, nein. Also wir haben, es kann sein, dass da vielleicht noch 0,0000%, aber das wird bei uns so ausgekocht, auch hier bei der Wachtel jetzt diesen Madeira-Schaum, der wird, also quasi Zwiebeln werden karamellisiert und dann abgelöscht mit Madeira und das wird so aufs Maximum einreduziert, dass da, also meines Erachtens 0,0 Alkohol mehr drin ist. Aber es bringt halt schon teilweise so einen Geschmack, den kriegst du eigentlich nur mit einem gewissen Alkohol hin, ja. Also, aber ich mache auch viel ohne. Also wie gesagt, vorhin bei dieser Kürbissuppe, das ist auch kein klassischer Ansatz, wo man sagt, ich lösche das jetzt mit Weißwein ab. Also braucht es dann auch teilweise nicht.
Wo würdest du sagen, sag jetzt mal, wenn man Alkohol mit reintun, was macht es mit dem Essen?
Ja, es bringt einfach nochmal, es macht das Ganze rund. Jetzt auch wenn man einen Sherry nimmt, der relativ süßlich ist, ne? Oder auch hier bei diesem Wachtelgericht, dieser Madeira-Schaum, das ist schon sehr, sehr süßlich. Es bringt eine ganz andere Süße rein, wie wenn es das jetzt mit Zucker irgendwie süßt. Und das gibt einfach noch so macht das einfach noch mal ein bisschen runter, die Sache.
Schauen wir uns einen letzten Gang von dir an. Was picke ich mir denn da jetzt raus bei dir? Es liest sich alles wahnsinnig gut.
Also ich liebe es Dessert.
Jetzt fragen wir mal. Ja, erstens, was ist dein Favorite im Moment? Fragen wir mal so.
Das ist eigentlich echt, ich glaube, ich bin einer der wenigen Köche, also wirklich Köche, jetzt Patissier ist ausgeschlossen natürlich, die sagen, boah, ich liebe es zu backen und ich liebe Süßspeisen zu machen. Und das ist einfach so mein Favorite. Da muss ich mal kurz ausholen. Ich habe ja damals beim Feckelfranz meine Kochlehre gemacht und habe im Gartmaschee gestartet. Und danach ist die Patissier, als Chef-Patissier, ist dann quasi gegangen, hat das Haus verlassen. Und ich habe immer schon vom Gartmaschee ein bisschen so geliebäugelt in die Patisserie und wurde auch ein bisschen eingearbeitet von ihr. Und natürlich war die dann weg. Und dann habe ich das riesen Glück und die Verantwortung bekommen, dass ich die Patisserie schmeißen durfte. Und das hat sich bei mir irgendwie so eingefestigt, sage ich, dass ich wirklich mega coole Desserts mache. Und das ist, obwohl ich es eigentlich jetzt gar nicht so von der Pike auf gelernt habe, haben wir auch vieles selber beigebracht, muss ich auch sagen. Und aber so dieser Patissier-Bereich, das ist so meins, da kann man spielen und auch mal ein bisschen verrückter werden. Und also ich liebe es, Süßspeisen zu kreieren.
Aktuell hast du denn? Ich bin ja so ein Brioche-Fan, bleiben wir mal bei dem. Ja. das ist, jetzt ist wieder Käsegang, so ein blödes oder? Französisches Wort.
Tetemon, also Mönchskopf. Okay. Das ist ja dieser Käse, der so in so einem speziellen Holzgestell aufgeriebelt wird. Genau, der wird quasi runtergeschabt und dann hast du quasi wie so eine Rose schaut es aus, genau.
Genau, Brioche, Zwetschge, rote Zwiebel.
Genau, Brioche gebacken natürlich, dann schön von allen Seiten angegrillt, dann haben wir eine coole Zwiebelmarmelade, richtig schön kräftig eingekocht und auf diesen Brioche-Sandwich, sage ich mal, kommt dann dieser Tetemann drauf, obendrauf noch ein Zwetschgengel und dann Zwiebelmarmelade nochmal als Topping. Und was ist noch dabei? Genau, eingelegte Zwetschgen. Aber die nicht süß eingelegt, sondern auch mit dem Honig, den ich gemacht habe und mit sehr viel Pfeffer. Also das ist eigentlich so eine Mischung aus salzigem Käsegang und süßen Aromen.
Was ist, wo du sagst, dein Favorite-Dessert, das du jemals kreiert hast?
Mein Favorite-Dessert?
Jetzt wird es gemein hinten rausgehen.
Doch, tatsächlich gibt es eins. Und zwar war das, muss ich auch wirklich sagen, das könnte, doch, das ist es auch. Das ist das erste Dessert, was ich damals selber auch in meiner Lehrzeit kreiert habe. Und zwar, ich liebe Zitrusfrüchte. Das ist für mich einfach der Gamechanger in vielen. Egal, ob es jetzt Limette, Orange, Zitrone, Kaffeelimette, egal, Yuzu, ich liebe es einfach. Und ich habe damals so eine Variation gemacht von Zitrusfrüchten mit Vanille. Und diese Variation, das war für mich, also egal ob Eis, Mousse, Creme, Gel, und da habe ich mich richtig ausgetobt, und das ist eigentlich so mein Favorite Dessert, was in der Grundstruktur immer in meinem Kopf geblieben ist, aber immer wieder auch den Weg bei uns ins Menü vielleicht mit reinfindet, aber halt nie gleich, weil du bastelst natürlich immer und veränderst das Gericht, weil du willst ja nicht jedes Jahr oder jedes Mal immer dieselben Sachen. Du entwickelst dich auch weiter und arbeitest an dem Gericht, und das ist so eine Sache, Variation von Zitrusfrüchten. Das war eins meiner schönsten Desserts.
Woher kommt die Liebe zu den Zitrusfrüchten?
Ich weiß nicht, das ist einfach so ein, wenn du eine Zitrusfrucht presst oder reibst oder verkochst, das ist einfach, du riechst es schon, keine Ahnung, 100 Meter gegen Wind, und das ist einfach so ein frischer Kick im Kopf und im Mund, und das ist einfach, weiß nicht, ich liebe Zitrus. Das Aroma, das macht einfach Lust auf mehr.
Orange ist ja auch Zitrus. Würde ich, oder? Ja, doch, geht in die Richtung.
Ja.
Weil wir vorher bei Chris Knipschelt waren, wir haben damals in der Folge so ein bisschen drüber geredet, so Schoko und Orange geht unseres Erachtens, also da waren wir uns beide einer Meinung, ja gar nicht.
Schoko und Orange?
Ja.
Doch, so richtig kräftige, also richtig dunkle
Schokolade. Jetzt kommt immer dieser Softcake-Geschmack in den Kopf.
Ja, aber ich finde das eine mega Kombi.
Echt?
Ja, oder Mandarinen. Ich liebe Mandarinen. Jetzt geht's dann los, und wir sind eigentlich schon mittendrin mit der Produktion für Mandarinen-Sorbet, und wir machen das echt noch oldschool. Auch ein Klassiker vom Landhaus Weckel. Wir reiben quasi diesen kleinen Würfelzucker. Da reiben wir quasi die Mandarinenschalen so lang ab, bis der ganze Zucker sich mit diesen ätherischen Ölen aufgesaugt hat. Und diesen Zucker, der wird dann quasi verkocht mit dem Saft von der Mandarine, bisschen Läuterzucker noch mit dazu, bisschen Abrieb von der Mandarine, und dann hast du eigentlich die pure, hundertprozentige Mandarine im Geschmack als Sorbet. Und das ist mega viel Arbeit. Aber wenn du das probierst, denkst du dir, oh mein Gott, pure Mandarine. Ja,
vielleicht kann man sicherlich daheim auch machen.
Ja, wenn man die nötigen Gerätschaften dafür hat. Was meine ich, jeder. Man? Ja, cool wäre es natürlich ein Paco-Jet. Aber das ist natürlich schon.
Ja,
wer hat zu Hause, ich glaube, da gibt es einen Bruchteil, der zu Hause einen Paco-Jet verwendet. Aber mittlerweile gibt es ja coole Ersatzprodukte, sage ich mal, die ähneln dem Paco-Jet, machen auch die ähnliche Funktion, sind aber ein bisschen preiswerter.
Ja, obwohl ich tatsächlich das letzte Mal eins von den günstigeren in aller Munde befindenden, ja. Denn. Ohne da jetzt Werbung machen zu wollen, Küchengerätschaften, tatsächlich das letzte Mal im Sterne-Restaurant gesehen haben, die haben keinen Paco-Jet, die haben den verwendet. Hat trotzdem, ich hätte selber keinen Unterschied gemerkt.
Ich glaube, wir, wenn du das sagst, ich weiß, was für ein Gerät das ist. Und ich habe das auch, ich habe jetzt angefangen mit Kochkursen, jetzt nicht bei mir im Haus, sondern außer Haus. Und wenn ich hier an der Hausfrau sage, ja, ich mache das Eis oder einen Kochkurs teilnehmen, muss jetzt nicht eine Hausfrau sein, das kann auch ein Hausmann sein oder einfach nur ein Hobbykoch. Hobbyköchin, wenn ich sage, ja, dann machst du die Eismasse und tust das in Paco-Jet rein, die schauen mich an und sagen, ja, was will denn jetzt von mir? Also das Gerät kostet 5.000 Euro, ich habe jetzt nicht so ein Gerät daheim. Und da gibt es jetzt ein Gerät, das kostet nicht mal ein Zehntel davon. Und das habe ich aus Spaß wirklich mal ausprobiert, für diesen Kochkurs auch mit einzubringen, und es funktioniert einwandfrei. Also es gibt mittlerweile Geräte, wo man das auch coole Eismaschinen, die
habe ich tatsächlich auch daheim.
Ja, ich auch.
Obwohl ich ab und zu noch ein bisschen scheiter, weil es oftmals so bröselig wird zuerst, aber ich arbeite dran. Ja. mit Blicken auf die Uhr, wir sind ja schon fast am Ende, weil du jetzt gerade Zitrusfrüchte nochmal angesprochen hast und Dessert, und wir gerade mitten in der Vorweihnachtszeit stecken und ja sich viele bestimmt Gedanken machen, was serviere ich an Weihnachten? Hast du eine coole Dessert-Idee mit Zitrusfrüchten für den Weihnachtsabend? Abendtischmenü daheim bei der Familie?
Ja, ich meine, es soll ja meistens dann nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Jetzt lass mich mal überlegen. Weil man will ja eigentlich nicht nur vorbereiten, sondern man möchte auch mit den Liebsten dann am Tisch sitzen. Ich mache gerne entweder Grießknödel mit Zitrusfrüchte, also eingekocht als Ragout. Oder was ich auch, wenn ich daheim dann, wenn wir kochen, was ich mache, ist eine Zimtcreme-Brulle. Kann man auch Mandarinen-Ragout mit dazu machen. Also relativ einfache Sachen.
Wie wird es funktionieren mit den Grießknödeln?
Ja, du nimmst Milch, kochst die auf, machst da schön Orangenabrieb mit rein, bisschen Butter mit rein, Zucker und dann rührst du den Grieß rein, brennst den ab, bis er sich quasi vom Topf löst und unter die Masse hebst du dann noch ein bisschen Ei und dann abdrehen, abkochen. Also relativ, ja, ein Dessert, was relativ schnell geht. Ich glaube, ich habe das auch erst vor kurzem in einem Video gemacht, das sieht man bei mir auf dem Instagram-Account auch mit Rezept Grießknödel.
Ja, dann habt ihr jetzt auf jeden Fall was zu tun. Ja. Nach der Folge. Ja. Schaut mal auf dem Instagram-Kanal vorbei. Vielleicht findet ihr das Video. Und dann könnt ihr es euch nochmal anschauen, was der Michael gerade versucht hat zum Erklären. ja, damit sind wir schon am Ende tatsächlich angekommen. Boah, ich finde es immer wieder krass, wie Zeit die fliegt.
Ja, die Zeit verschlägt, aber ich glaube, wir könnten da stundenlang quatschen, gell?
Wir haben ja tatsächlich noch ein bisschen das der Vorteil von uns.
Ja.
ihr seid jetzt gleich leider raus, aber bevor wir aufhören, ist es so, wie es immer ist, das letzte Wort quasi vor der Verabschiedung gehört ja immer mein Gast, in dem Fall jetzt dir. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du an alle da draußen mitgeben möchtest, was dir auf dem Herzen liegt?
Was mir auf dem Herzen liegt? Es ist jetzt egal, ob Kollege oder Gast, oder? Ja. Boah, das ist jetzt eine echt, echt spannende Frage. Man soll nie vergessen, oder sagen wir mal so, das Genießen nicht vergessen. Also jeder darf sich schon auch mal nicht immer so streng sein und immer so, jetzt muss ich das, sondern man soll sich, vielleicht soll sich der Mensch manchmal mehr gönnen, ein bisschen entspannter sein und nie das Genießen verlernen, weil das ist eins der schönsten Sachen, Genuss. Ja.
Ja, und damit schicken wir euch jetzt dann Weihnachten entgegen und den Weihnachtsfeiertagen entgegen. Bei mir hören uns tatsächlich erst wieder nach dem 24.12. in der nächsten Folge. Und dann gibt es dieses Jahr, teaser ich jetzt auch gleich an, noch eine Silvesterfolge zum Schluss für dieses Jahr. Wir verabschieden uns an der Stelle. Mir hat es mega viel Spaß gemacht, hier
danke.
Zu sein.
Vielen Dank für das Gespräch mit dir, war richtig, richtig cool. Ja, und ansonsten würde ich sagen, immer schön hungrig bleiben.
Genau, und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürft ihr gerne 5 Sterne hinterlassen. Beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Das Rezept von Micha, das findet ihr dann auf der Website oder auf meinem Instagram-Account zum Download. Genau, in 2 Wochen, ich überlege gerade, wo geht's hin? Es geht nach Baden-Württemberg zu einem Koch, der gefühlt ein ganzes Imperium erschaffen hat. So ein bisschen das Imperium schlägt zurück. Seid gespannt, bleibt neugierig. Schöne Weihnachtsfeiertage euch und dann hören
schöne
wir
Weihnachten.
Genau, schöne Weihnachten und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, servus,
ciao.
Macht es gut.